Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Boah, Maximilian, ich sag dir, das wäre fast schiefgegangen. Ich war so krank. Ich hab's gerade so hingekriegt, wieder am Start zu sein für heute, ne, für unsere neue Folge. Aber ohne Witz ist ja auch quasi unmöglich, gerade nicht krank zu werden. Wo einfach alle irgendwie gerade Grippe und Schüttelfrost und so haben. Sag mal, wie machst denn du das eigentlich, dass du nie krank bist? Maximilian? Maximilian?
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache Hörspiel, eurem Hörspiel-Podcast im Deutschlandfunk mit Hanna und Max eigentlich, aber heute leider ein bisschen anders als sonst. Es wird zwar wie immer ums Hörspiel des Monats gehen, aber diesmal leider nur mit mir, mit Hanna und ohne Max. Die arme Wurst liegt nämlich tatsächlich mit einer Erkältung im Bett. Damit ich nicht die ganze Zeit mit mir selber reden muss, habe ich mir heute direkt mal zwei Gäste eingeladen. Es wird heute gehen um das Hörspiel Die vielen Stimmen meines Bruders. Und darüber unterhalte ich mich mit der einen Hälfte des AutorInnen-Teams, nämlich mit Magdalena Schrefel. Und dann ist der Schauspieler da, der dem Bruder im Stück seine Stimme leiht, nämlich Leonard Grobin. Aber bevor wir zusammen mit den beiden in die Hintergründe des Stücks eintauchen, sage ich erstmal noch ein paar allgemeine Dinge, die es sich lohnt, vorher zu wissen. In die vielen Stimmen meines Bruders steckt nämlich viel drin. Und ich versuche das jetzt mal so unkompliziert wie möglich runterzubrechen. Also, worum geht's? Es geht um eine Schwester und einen Bruder. Der Bruder bekommt die Diagnose, dass er einen sehr seltenen Gendefekt hat. Wegen dieses Gendefekts sitzt er schon sein Leben lang im Rollstuhl. Und jetzt ist er auch noch damit konfrontiert, dass er auch aufgrund der Krankheit seine Stimme und seine Fähigkeit zu sprechen verlieren wird. Also muss eine neue Stimme her.
Wenn du alle Stimmen auf der Welt haben könntest, welche Stimme hättest du dann?
Meine, ganz einfach.
Gut, noch einmal. Wenn du dir von allen Stimmen auf der Welt eine andere als deine eigene aussuchen müsstest, welche hättest du dann?
Gute Frage. Welche würdest du dir denn nehmen?
Ich würde mir eine Stimme nehmen, die singen kann. Adele zum Beispiel oder Billie Eilish. Whitney Houston sowieso. Aber die lebt ja nicht mehr. Kann man auch tote Stimmen haben? Sie wieder zum Leben erwecken?
Billie Eilish finde ich gut. Bloß nuschelt sie ein bisschen. Wenn ich die Stimme von Billie Eilish hätte, ich würde immer sehr deutlich sprechen.
Es beginnt ein Casting, bei dem neue, verschiedene Stimmen für den Bruder gesucht werden. Denn wenn man sich schon seine eigene Stimme aussuchen kann, warum dann nicht direkt mehrere? Für unterschiedliche Lebenslagen auch unterschiedliche Stimmen. So, das ist die Story. Aber was man auch noch wissen muss, die Grundlage für diese Geschichte ist die Familiengeschichte der beiden AutorInnen. Die Schriftstellerin und Theater- und Hörspielautorin Magdalena Schrefel hat es nämlich zusammen mit ihrem Bruder geschrieben. Das macht das Stück super persönlich. Gleichzeitig hat es aber auch künstlerische und abstrakte Anteile. Zum Beispiel die Gedanken darüber, was es heißt, das zu schreiben, was andere sagen. Und auch das zu sprechen, was jemand anders geschrieben hat. Bruder und Schwester werden übrigens auch nicht von den beiden Autorinnen gesprochen, sondern von Schauspielern. Die Schwester von Florentine Kraft und der Bruder von Leonard Grobin.
Man kann nicht immer nur reden, sagt mein Bruder. Manchmal muss man auch etwas tun. Also gehen mein Bruder und ich im Park Eislaufen. Das geht so, dass ich Eiskufen an meine Schuhe schnalle und dann meinen Bruder mit seinem Rollstuhl über das Eis schlittere.
Nie im Leben funktioniert das.
Aber das hier ist Fiktion, da geht das.
Gelten denn in der Fiktion die Gesetze der Physik nicht?
Vielleicht nicht immer.
Dann gib mir doch einfach meine Stimme wieder. Zumindest in der Geschichte.
Ja, aber dann wäre es keine gute Geschichte.
Warum?
Eine gute Geschichte braucht Konflikt und Spannung und Wendepunkte und solche Sachen.
Ach was, für mich braucht es nur ein gutes Ende.
Das Hörspiel ist zart und unaufdringlich inszeniert. Wir sind bei Dialogen der Geschwister dabei, aber auch bei ihren Gedanken und Sorgen ganz nah bei ihnen. Und während wir uns mit der Geschichte der Geschwister beschäftigen, kriegen wir trotzdem auch sehr eindringlich und ehrlich den Alltag und die damit verbundenen Probleme eines chronisch kranken Rollstuhlfahrers vor Augen geführt.
Mein Bruder ist ein erwachsener Mann.
Trotzdem wiegt er nur knapp 40 Kilogramm.
Stimmt das wirklich?
42. 42 Kilo. Wenn gerade wieder Weihnachten war.
Ich schreibe, mein Bruder ist ein erwachsener Mann, aber bis vor kurzem hatte er noch Windeln an.
Oh, erinnere mich nicht daran.
Ich schreibe, mein Bruder ist noch ein junger Mann, aber zittern tust du, als wärst du schon ein Alter. Das hat unsere Mutter einmal gesagt.
Man nennt das Tremor.
Also ich schreibe, dass mein Bruder das ruft, weil es eleganter wirkt, ihm diese Informationen in den Mund zu legen. Und dann schreibe ich, das Leben meines Bruders ist voller Widersprüche.
Ach was, das Leben ist voller Widersprüche. Sonst wäre es nicht das Leben.
Wie haben die beiden Geschwister das gemacht? Das wollte ich natürlich wissen. Und deshalb habe ich Magdalena Schrefel gefragt, wie aus so einer persönlichen Geschichte ein Kunstwerk wird.
Wo fange ich an? Also vielleicht fange ich damit an, dass ich ja eine ältere Schwester bin und dass ich sagen würde, als ältere Schwester muss man ja seine jüngeren Geschwister immer noch mal kennenlernen, wenn die erwachsen geworden sind und nicht mehr diese Kinder, um die man sich vielleicht auch mitgekümmert hat. Und bei meinem Bruder Valentin und mir war das, würde ich sagen, im Sommer 21, als er mich in Berlin besucht hat und wir haben Dinge unternommen und Sachen angeguckt, sind essen gegangen, sind ins Theater gegangen, haben im Café gesessen. Und bei einem dieser Gespräche ging es dann im Endeffekt auch darum, dass Valentin mir erzählt hat, dass es sein kann, dass er früher oder später auf Sprachassistenz angewiesen sein wird. Und was er damals erwähnt hat und was mir wirklich sozusagen noch sehr präsent ist, ist, dass er gesagt hat, man kann sich dann auch eine Stimme aussuchen. Und da ist in mir quasi die Stimme angegangen, die mit der Erzählung bei mir anfangen, weil ich so dachte, ah, interessant, okay, eine Stimme, wie sucht man sich denn eigentlich eine Stimme aus, eine andere als die eigene, nach welchen Kriterien geht man davor, welche Stimme würde ich mir aussuchen, würde man sich dann nicht eigentlich mehr als eine Stimme aussuchen? Und es ist wirklich noch dieser Moment, wir sitzen im Café und denken nach, ich stelle ihm so ein paar Fragen und dann habe ich eigentlich sehr schnell gesagt, du Valentin, irgendwie interessant für mich. Ich habe da so die Idee, dass ich da vielleicht drüber schreiben könnte und ob das für ihn in Ordnung wäre. Und ich würde sagen, mein Bruder hat mir damals einfach ein großes Geschenk gemacht, weil er gesagt hat, weiß ich noch nicht so richtig, was du da erzählen willst, aber du kannst es ja mal probieren. Es ist ja im Endeffekt kein dokumentarisches Stück. Das heißt, keins der Gespräche, die in diesem Stück vorkommen, hat so stattgefunden. Und trotzdem ist es ja ein Text, der sich zur Wirklichkeit verhält. Und das ist, was mir einfach wichtig war, dass ich als Autorin jedwede Freiheit habe, mir Dinge auszudenken, Sachen sprachlich zu verdichten und zu bearbeiten, aber gleichzeitig es einen Gegenleser gibt, der sich damit immer wohlfühlen muss, der auf eine Art und Weise sich immer geschützt fühlen muss, auch von diesem Text. Ja,
weil gerade diese sehr, ich sag mal, fast Schonungslosigkeit, mit der man natürlich auch als Zuhörer die Themen von Menschen mit Behinderungen präsentiert bekommt, die sehr unterrepräsentiert sind sonst in unserer alltäglichen Gesellschaft. Und das fand ich so gut, ne? Also dass ich da mich frage, inwieweit du das erzählst oder inwieweit halt dein Bruder dann da auch das letzte Wort quasi hat oder dass er sagt, das muss schonungsloser sein oder nee, das ist zu krass, Entschuldigung, das können wir jetzt nicht machen.
Naja, ich glaube, eine Sache, die mit diesem Text gelungen ist, hat damit zu tun, dass eben tatsächlich ich nicht vom Thema ausgegangen bin, weißt du? Ich dachte ja nicht, Behinderung oder behindert werden in unserer Gesellschaft ist irgendwie ein relevantes Thema, darüber müsste ich mal schreiben, sondern es gibt einfach diesen ganz konkreten Ausgangspunkt, dass es eine Geschwisterbeziehung gibt, in der, und das finde ich auch relevant zu sagen, in der beide ein bisschen komisch sind, ja. Weil es gibt den Bruder, der einen Gendefekt hat, der relativ selten ist und der mit bestimmten Beeinträchtigungen einhergeht. Es gibt aber auch die Schwester, die schreibt. Es gibt jemanden, die erzählen kann, die öffentlich sprechen kann, die Gehör finden kann. Und das ist sozusagen, glaube ich, irgendwie ein wichtiger Ausgangspunkt. Ah ja, was ergibt sich denn daraus? Was ergibt sich denn daraus, wenn eine Schwester versucht, die Geschichte ihres Bruders zu erzählen? Welche Möglichkeiten hat sie vielleicht? Weil da auf eine Art und Weise ein Vertrauen da ist, das man ja nicht jedem Menschen entgegenbringt. Weil aber gleichzeitig auch eine Verantwortung damit einhergeht. Also sozusagen die Geschichte des eigenen Bruders oder ausgehend von der Geschichte des eigenen Bruders öffentlich zu sprechen, ist ja schon, ja, also könnte man ja auch falsch machen oder den anderen irgendwie enteignen.
Aber warum war es dir so wichtig, dass es ein Hörspiel ist und jetzt kein Feature?
Hörspiel hat halt die Möglichkeit, Abwesendes anwesend zu machen. Und ich glaube, weil im Hörspiel eben Figuren durch das Sprechen entstehen. Also das ist, glaube ich, was, was mich fasziniert. Aber was in der Konstellation nochmal so eine zwingende Logik hatte, weil natürlich gibt's auch die Bühnenversion, aber im Hörspiel wird ja ganz anders möglich, dass diese vielen Stimmen des Bruders einfach plötzlich da sind. Und ich glaube, dass ich sagen würde, weil Stimme im Hörspiel so relevant ist, ja, oder sozusagen so konstitutiv für das Medium, ist natürlich auch die Frage nach der Abwesenheit oder dem Verlust der Stimme genau in diesem Medium am besten zu bearbeiten. Ich glaube, mir war es wichtig, eine irgendwie auch utopische Erzählung daraus zu machen. Also es ist eine, die schonungslos ist, wie du sagst, und es ist eine, die sich an einer Realität messen will, die aber durchaus auch versucht zu überlegen, was es für Möglichkeiten gibt, ja, oder welche Potenziale darin liegen können, nicht mehr nur mit der eigenen Stimme, sondern auch mit den Stimmen anderer zu sprechen. Und das spricht dann, glaube ich, einfach auch für den fiktiven Rahmen des Hörspiels. Ja.
Mit der Welt des Hörspiels, wo viele Stimmen, Bilder und Persönlichkeiten entstehen lassen, kenne ich mich aus. Und ich glaube auch genau deswegen hat die vielen Stimmen meines Bruders mich auch auf so positive Weise zum Nachdenken angeregt. Wie viel Identität steckt eigentlich in der Stimme? Wenn man beim Hörspiel versucht, die passende Stimme für eine Rolle zu finden, ist das genau die Frage, mit der man sich lange beschäftigt. Und verrückterweise haben ja auch ganz unterschiedliche Schauspieler zum Beispiel, die ganz unterschiedlich aussehen und auch für ganz unterschiedliche Typen stehen, manchmal dieselbe Synchronstimme. Aber das Spiel mit diesen verschiedenen Stimmen, das hat Magdalena sich nicht nur fürs Hörspiel überlegt, sondern gleichzeitig auch noch fürs Theater. Sie hat das Stück gleichzeitig für die Bühne und fürs Radio geschrieben. Mit dem gleichen Text und mit dem gleichen Ensemble. Zuerst gab es die Theateraufführung und danach wurde im Studio das Hörspiel aufgenommen. Leonard Grobin ist eigentlich Drehbuchautor und Filmregisseur. Er hat die Glasknochenkrankheit und sitzt im Rollstuhl. Und er spielt also auf der Bühne und im Hörspiel den Bruder. Leonard, was war denn für dich die größte Herausforderung? Beziehungsweise gab es vielleicht ganz unterschiedliche Herausforderungen in den unterschiedlichen Medien, also auf der Bühne und am Mikrofon?
Also beim Hörspiel fällt es mir, glaube ich, sogar leichter, das zu benennen. Da fällt mir direkt ein, dass ich der Stimme das Volumen und die Dynamik geben will, die ich im Theater spielen kann mit mehr als meiner Stimme. Und das ist mir schwer gefallen. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, nur am Mikrofon zu sein, nicht gesehen zu werden. Und im Theater, ja, da... Ich habe beides vorher noch nie gemacht, deswegen, das war beim Theater war das eine Flut an Herausforderungen, die ich noch nicht kannte und die dann irgendwie zu bewerkstelligen waren. Also ich glaube, in erster Linie so eine Stunde am Stück glaubhaft zu sein.
Also für mich als Autorin auch total interessant, als Erfahrung ist zu merken, dass der eine Text in beide Richtungen so gut funktioniert oder so gut funktioniert, aber für mich so gut funktioniert, dass ich sozusagen den Eindruck habe, in der Theaterproduktion gibt es sozusagen wirklich dieses große Sprechen nach vorne zu einem Publikum, das der Text ermöglicht. Und in der Hörspielproduktion, es war für mich sehr schön zu merken, wie nah wir dieser Erzählerin sein können, fast als wären wir in ihrem Kopf, während sie sich diese Geschichte gerade ausdenkt. Und es ist aber in diesem Fall wirklich der gleiche Text, der beide Richtungen irgendwie ermöglicht. Und das ist auf jeden Fall eine schöne und aufregende Erfahrung für mich als Autorin.
Bei dem ganzen Stimme-geben-Ding, ne? In mir löst das ja sofort auch aus, jemandem eine Stimme geben, der die nicht nur hat, weil er sie aus mechanischen Gründen, sage ich mal, verliert, sondern auch jemandem eine Stimme geben, der nicht gehört wird, ne? Also den man damit unterstützt. Und inwieweit ist dieses Gedankenspiel, was bei mir sofort losgeht, auch für in dem Fall Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit oder in den Medien, in der Kunst auch Thema? Oder wie weit hat das mit reingespielt?
Ich würde sagen, das ist die ganz platt gesagt perfekte Metapher dafür. Und es schwingt durch das ganze Stück stark mit und ist, finde ich, sehr verbindend für alle Menschen, die Erfahrung haben, behindert zu werden durch die Umwelt oder durch vielleicht sogar andere Menschen. Und daher ist es auch ein Weg des Empowerments, glaube ich, dieses Stück zu sehen und zu spielen.
Und ich glaube, jeder kennt jemanden, der irgendwie auch darauf angewiesen ist, nicht alles allein machen zu können. Und das hat mit Behindertwerden zu tun, das hat aber auch mit Kranksein zu tun, das hat mit Altsein zu tun, das hat mit Kindsein zu tun. Und plötzlich merkt man, ah, interessant, es gibt diese Norm in unserer Gesellschaft von einem Subjekt, das immer alles alleine bewerkstelligen kann. Aber tatsächlich ist das ja einfach nicht so. Und ich glaube, auf eine interessante Art und Weise schafft das Stück das oder schafft der Text das, zu all diesen Erfahrungen zu sprechen oder mit all diesen Erfahrungen in Beziehung gesetzt zu werden.
Und hattet ihr euch das auch so vorgestellt, dass das diese Wirkung haben könnte?
Das war ein Text zwischen mir und meinem Bruder, der uns vielleicht auch ermöglicht hat, über Dinge zu sprechen, über die wir gar nicht immer so viel gesprochen haben davor. Dann wurde sozusagen ein Text der Produktion, ja. Und das war sozusagen immer noch in so einem kleinen Rahmen. Es war ein Gespräch zwischen uns. Und eigentlich ist es mir erst mit der Wien-Premiere so richtig klar geworden, dass wir jetzt etwas gemacht haben, das öffentlich ist, was natürlich ein bisschen paradox ist als Autorin, die schreibt und durchaus schon Erfahrungen mit Öffentlichkeit hat. Und es gab sehr viele sehr tolle Reaktionen. Und es gibt aber zwei, die mir auf eine Art und Weise sehr präsent sind. Das eine ist, dass ein Kollege in Wien kam, ein anderer Dramatiker, der gesagt hat, Mensch, ich finde es richtig mutig, dass du das gemacht hast. Und ich weiß, dass der auch einen Bruder hat, der eine Behinderung hat. Und er meinte dann, er hätte sich nicht getraut, darüber zu schreiben. Und dann war das erste Mal, glaube ich, so ein Moment, wo ich dachte, ah ja, stimmt, vielleicht war das auch ein bisschen mutig, was wir da gemacht haben. Also es ist ja einfach ein Wagnis. Es ist ein Wagnis, auch eine Familiengeschichte oder eine Familiensache an die Öffentlichkeit zu bringen und das in einer Art und Weise zu machen, ohne dass sich die Familie verraten fühlt dadurch. Und das andere war aber, das weiß ich auch, kannst du vielleicht auch nochmal ergänzen, Len, was du so gehört hast, dass wirklich jedes Mal, wenn ich dabei war, mich danach Leute angesprochen haben, die so, zu denen das Stück gesprochen hat und das Dinge benannt hat, die für sie auch im Leben erfahrbar waren, ohne dass sie dieselbe Geschichte haben wie mein Bruder und ich.
Das Schöne an dieser Produktion war, dass es nach meinem Gefühl weniger darum ging, was darf ich und was darf ich nicht, sondern tatsächlich, was kann ich. Und da will ich mit betonen, dass das sehr viel Freiheit gab in einem sehr liebevollen und wohlwollenden Umfeld, was auch ein Anfänger wie mich gut aufgenommen hat. Und gleichzeitig haben wir alle zusammen diese Aufgabe, eine Geschichte zu erzählen, die teilweise real ist, irgendwie, glaube ich, sehr ausgewogen gelöst, ohne Verbote und mit vielen Ideen und vielen Vorschlägen, wenn wir vorsichtig sein mussten, etwas anderes zu machen vielleicht. Und ja, das war vielleicht dann auch diese Kooperation aus dem Schreiben und dem Herstellen des Stücks.
Was ich selber noch festgestellt habe, weil ich habe sonst auch in meinem Alltag sehr wenig Berührpunkte mit behinderten Menschen. Und deswegen habe ich dann auch noch mal so drüber nachgedacht und gedacht, weiß ich irgendwas, wo das zum Thema gemacht wurde? Also weiß ich ein Theaterstück oder weiß ich einen Film oder weiß ich ein Hörspiel? Und mir fiel tatsächlich erstmal nichts ein. Und da wollte ich jetzt euch auch noch mal fragen, gab es irgendwelche Vorbilder zum Beispiel auch? Oder gibt es was, wo ihr sagt, da ist ein guter Nerv getroffen oder ist eine gute Sache transportiert, die wichtig war? Oder habt ihr wirklich was ganz Eigenes versucht, dadurch zu schaffen?
Ja, also die Mission ist da, dass diese Vorbilder zu schaffen, die ich jetzt selber noch nicht finden kann, muss ich sagen. Ja, weil die alle nicht von so einer Selbstverständlichkeit ausgehen, das darzustellen, das mitzuerzählen, das nebenbei auch zu erzählen, die Behinderung. Und nicht zum Hauptthema oder zum Hauptproblem sogar zu machen. Und wenn Behinderung auch überwunden werden soll und so, das ist immer mal wieder eine Geschichte, das ist schwierig. Vor allem bei so chronischen Sachen, die nicht heilbar sind. Und deswegen würde ich sagen, die Antwort auf die Frage, die kann ich dann in ein paar Jahren geben und kann dann meine eigenen Filme nennen. Weil das ist die Mission am Ende. Also das ist immer in jedem Film mit der Auftrag, selbstverständlich Vielfalt zu erzählen.
Danke Magdalena Schrefel und danke Leonard Grubin, dass ihr meine Gäste wart, aber auch und vor allem für dieses sehr besondere und bewegende Stück. Meiner Meinung nach ist es nicht nur beispielhaft gelungen, selbstverständlich Vielfalt zu erzählen, sondern auch, wer wie über wen sprechen darf, wer sich sozusagen anmaßen darf, wessen Geschichte zu erzählen, wird sehr elegant thematisiert. Gerade heutzutage, wo ich das Gefühl habe, dass oft die Diskussion geführt wird, wer wem überhaupt seine Stimme geben darf, kann man eigentlich immer wieder nur zu dem Schluss kommen, je mehr Stimmen, desto besser. Die vielen Stimmen meines Bruders von Magdalena Schrefel mit Valentin Schuster. Die Regie hat Anuschka Trocker gemacht und produziert hat es der Deutschlandfunk Kultur zusammen mit dem ORF. Ihr könnt es also finden in der DLF-Audiothek-App und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ich gehe jetzt mal dem Maximilian einen Tee kochen, damit der nächsten Monat hoffentlich wieder dabei sein kann. Dann sprechen wir über Im Auge des Sturms. Bis dahin sage ich, Hörspiel Herzen gehen raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!